60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute verabredet mit Dr. Ulrike Lorenz, Präsidentin der Klassikstiftung Weimar. Guten Tag, Frau Lorenz.
Guten Tag, Herr Trocher.
Danke sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, über einen ganz außergewöhnlichen Künstler zu reden und vielleicht gleich am Anfang ein kleines Rätsel zu lösen. Wie kommt die Präsidentin der Klassikstiftung Weimar dazu, in Gera eine Ausstellung oder die Ausstellung über Otto Dix zu kuratieren?
Ja, das ist Schicksal, würde ich sagen. Ja, ich selber bin in Gera geboren, habe meine ersten auch beruflichen Schritte als Kunsthistorikerin in meiner Heimatstadt tatsächlich zurückkommend vom Studium aus der Universität Leipzig, noch zu DDR-Zeiten, kurz vor der Wende, 1988 gemacht. Und Dix als der große Künstlersohn dieser ostthüringischen Industriestadt hat mich natürlich von jeher schon als Jugendliche fasziniert. Ich habe dort dann die Möglichkeit gehabt, als Direktorin der Kunstsammlung Gera eine der heute größten, numerisch größten Dix-Sammlungen aufzubauen, mich also weiter mit diesem Hero zu beschäftigen. Und und dann hat er mich aber im Laufe meiner eigenen Lebensarbeitszeit auch verlassen. Ich bin ja dann nach Regensburg, nach Mannheim. Und nun führt mich das Schicksal zurück nach Thüringen. Und hier bin ich tatsächlich vor anderthalb Jahren, zwei Jahren vom Kulturminister Hoff angesprochen worden, ob ich nicht Gera in einer heiklen Situation helfen könne. Eine Dauerleihgabe der Otto-Dix-Stiftung Vaduz in der Stadt zu halten, in der Kunstsammlung zu halten. Und so bin ich quasi zurück an meine Wurzeln und konnte tatsächlich durch Gespräche erreichen, dass Stadt Gera und Otto-Dix-Stiftung wieder näher zusammengerückt sind. Und schlussendlich war ein Ergebnis zu sagen, wenn es eine dauerhafte weitere Zusammenarbeit geben muss, soll, dann muss eine permanente Dix-Ausstellung in Gera dem Publikum geboten werden. Wir konnten dann weiterverhandeln, dass das in der spätbarocken Orangerie sein muss, erstmal als ein Interim, bevor die Stadt Gera vielleicht ein eigenes Haus, ein Otto-Dix-Museum kreiert. Und ja, und dann lag es nahe, dass ich mit meiner Fachexpertise eben auch diese Ausstellung kuratiert habe. So sind wir jetzt auch in der Zeit, im Budget, Eröffnung am 3. Oktober, in einem völlig neuen Ambiente in der Orangerie und stellen Dix in seinem Wirken als einen der großen Realisten der deutschen Kunst des 20. Jahrhunderts vor.
Das klingt toll. Und alle, die Otto Dix vielleicht kennen, aber nicht wussten, dass er aus Gera stammt, diese Orangerie ist einfach ganz toll. Deshalb unbedingt nach Gera fahren. Aber wir wollen gleich anfangen mit dem ersten Bild. Wir haben uns auf eine kleine Auswahl geeinigt und Sie haben vorgeschlagen, ein Selbstbildnis. Ich würde ja fast sagen, ist das ein typischer Dix, beziehungsweise fragen, ist das schon ein typischer Dix?
Naja, der typische Dix ist der Dix der 1920er Jahre, als er eine wirklich eigene Form des Superrealismus kreiert hat, zurückkommend aus dem Krieg. Dieser Super- und Brutalrealismus, wie ich ihn nenne, wurde damals mit dem Begriff Verismus belegt. Von Kunsthistorikern, Verismus, Verus von wahr, also eine besonders polemische Form, an die Realität sehr nah heranzukommen. Dix war aber ein wandlungsreicher Künstler und ich steige gerne mit diesem ersten ganz selbstbewussten Porträt von ihm als Künstler ein. Es ist 1914, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, entstanden. Dix ist ja eigentlich nicht in Gera geboren, sondern in einer ganz kleinen Gemeinde am Rande der Industriestadt Gera in Untermhaus, was heißt unter dem Schloss des damaligen Fürstentums. Und diese Gemeinde war aber eben auch, war eine Industriegemeinde. Sein Vater war Arbeiter. Dix ist einer der wenigen berühmt gewordenen großen Künstler, die wirklich aus der Arbeiterklasse stammen und die sich nach oben arbeiten mussten. Sein Vater hatte selbstverständlich kein Geld, ihn an eine Akademie zu schicken oder selbst an eine Kunstgewerbeschule nicht. Und so war Dix als Volksschüler darauf angewiesen, dass ein aufgeklärter Zeichenlehrer ihn entdeckt hat, wirklich erkannt hat, dass da ein wahnsinniges Naturtalent da ist und mit diesem Jungen, diesem 13-jährigen Jungen, rauf auf Schloss ist, dem den regierenden Fürsten vorgestellt hat und der sagte, du lernst erstmal ein Handwerk und danach ein kleines Stipendium für die Kunstgewerbeschule in Dresden. Und tatsächlich hat Dix Dekorationsmaler in Gera gelernt und ist nach Abschluss der Lehre nach Dresden gegangen. Das war sein erster Schritt raus aus der Heimat, rein in die Welt. Und dort ging für ihn tatsächlich die Kunstwelt auf, aber eben natürlich auch ganz viele andere Erlebnisse. Und in dieser Zeit von 1910 bis 14 hat sich Dix explosionsartig künstlerisch entwickelt. Und dieses Selbstporträt ist in einem expressiven, realistischen Stil gemalt, also eigentlich stark expressionistisch. Und Dix zeigt sich hier als Raucher im Atelier bei einer Pause und wirft seinen sprichwörtlichen skeptischen Blick auf das Publikum und damit natürlich auch auf sich selbst. Ich gehe davon aus, dass er einen Spiegel vor sich hatte und sich dann aus diesem Spiegel heraus in einer expressiven Malweise auf die Leinwand geworfen hat. Hinter ihm erkennt man schemenhaft Frühwerke von ihm, die man teilweise wirklich auch wiedererkennt, zuordnen kann. Und man kann sagen, Dix ist in dieser Zeit mitgerissen vom zweiten Aufbruch einer jungen expressionistischen Generation, die er selber kennengelernt hat und in die er sich einreiht. Und er weiß haargenau, er will kein Dekorationsmaler bleiben, sondern er will freier Künstler werden. Aber da hat er noch eine Menge vor sich. Und was er zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass er vor allen Dingen einen Weltkrieg noch vor sich hat, der ihn schlussendlich wirklich entfesselt hat. Der Weltkrieg ist für Dix zum Initialereignis geworden. Er hat ihn wirklich in die Welt katapultiert, nach Flandern, nach Frankreich, nach Weißrussland. 4 Jahre Kriegserfahrung an vorderster Front. Er konnte dem nicht entkommen. Er hat sich hochgearbeitet als MG-Schütze. Und so ist ein weiteres Bild, um eine weitere wichtige Lebensstation von Dix zu zeigen, tatsächlich sein Selbstporträt als Schießscheibe. Das muss man sich erst mal eingehen lassen. Eine Art von Selbstzynismus, sich als junger Soldat, noch nicht an der Front gewesen, aber als MG-Schütze ausgebildet, am schweren MG, hat er genau gewusst, ganz klarsichtig. Das hat er sicher aus seinem Elternhaus mitgebracht. Sein Vater war Sozialdemokrat, politisch gebildet, engagiert, besessen vom Bildungshunger. Das alles bringt Dix mit. Und er sieht ganz klar, er ist Schießscheibe, er ist Kanonenfutter und hat die Stirn, das auch darzustellen. In einer ganz anderen Malweise. Sein Hauptwerk in der Gera-Sammlung. Also eine bewusst primitiv realistische Malweise, guckt tatsächlich ein bisschen dämlich und bietet sich als eine Schießscheibe dar. Und wir haben das in der Ausstellung sehr schön inszeniert, um das klarzumachen, was Dix meint und sich das auch wirklich mal zu durchdenken, projizieren wir auf dieses oder um das Bild herum tatsächlich eine Schießscheibe.
Frau Lorenz, jetzt muss man, glaube ich, noch ganz kurz sagen, so eine Schießscheibe für alle Pazifisten und Zivildienstleistenden war etwas, worauf man Schießübungen gemacht hat.
Genau. Und das ist der absurde Witz, den Dix auf eigene Kosten, und das sagt schon ganz viel über ihn auch als Persönlichkeit und Mensch, er war wirklich hart im Nehmen. Diesen Witz macht er über sich selbst und bietet sich sozusagen der Erschießung an. So, und das Ganze ist aber natürlich sarkastisch und ironisch gemeint. Und diese Art von Sarkasmus und dem Willen auch zur Polemik, Leute auch kontrovers ins Reden zu bringen, das nimmt Dix dann in seine späteren Lebens- und Werkphasen mit. Und das zeigt diese Ausstellung eben auch an vielen Stellen.
Lassen Sie uns ganz kurz noch bitte auf das Jahr 1914 eingehen. Otto Dix hatte damals gerade an der Kunstgewerbeschule in Dresden studiert und ist er als Freiwilliger in den Krieg gezogen, wie so viele?
Ja, er ist zunächst mal im August 1914 ganz normal eingezogen worden. Es war ja eine Generalmobilmachung, ja. Der Krieg stand kurz bevor. Die Welt wusste das. Und natürlich wurden dann Menschen, Dix war 22, also schon relativ alt, er wurde ganz normal eingezogen und in Bautzen am schweren MG ausgebildet und zu einem Zugführer ausgebildet. Und er hat sich dann aus dieser Ausbildung heraus 1915 freiwillig an die Front gemeldet. Er wollte endlich raus aus dieser Ausbildung, wollte sich sozusagen beweisen und ist dann wie so viele, aber eben nicht mit hoch erhobenen Fahnen und jubelnd, sondern er ist aus diesem Ausbildungsverhältnis in den Krieg gekommen und ist dann tatsächlich zuerst in Frankreich und Flandern eingesetzt worden und war einer der wenigen Künstler, die den Krieg wirklich bis zum Friedensschluss 1918, also knappe 4 Jahre, bis auf eine schwere Verwundung, die hat ihn dann eine Woche zurück nach Gera gebracht, hat er diesen Krieg von A bis Z erlebt, durchlebt. Und das Verrückte, und das könnte ein Grund dafür gewesen sein, das ausgehalten zu haben, das war ja ein extremer Stress an den vordersten Fronten, war, dass er immer gezeichnet hat. Das heißt, er hat während des Krieges in seinem Tornister Packpapierblätter gehabt, er hat sich Zeichenmaterial schicken lassen an die Front und hat gearbeitet. Das ist von einem Dresdner Kumpel von ihm, Otto Griebel, übrigens dann später auch, nicht ganz so berühmt geworden wie Dix, aber ein wichtiger Dresdner Künstler, der hat ihn getroffen, zufällig an vorderster Front, der von ihm gibt's eine wunderbare Lebenserinnerung, der sagt, er hat sich an den Kopf gegriffen, er hat's nicht begriffen, der Dix hat im Trommelfeuer gezeichnet. Und von Max Beckmann ist ein guter Ausspruch bekannt, den ich da gerne anwende auf Dix, der sagt, ich habe gezeichnet, das schützt einen vor dem Tod. Beckmann selbst hat ja einen Nervenzusammenbruch sehr rasch im ersten Kriegsjahr bekommen und ist dann nie wieder an vorderster Front eingesetzt worden. Das wäre das Gegenbeispiel.
Hat er da auch schon Inspiration, wenn man das so nennen will, für seine ja späteren Kriegsbilder? Ja. Manche nennen sie ja auch Antikriegsbilder, gesammelt?
Absolut. Deswegen sage ich, so absurd auch dieses klingt, der Weltkrieg war für Dix das künstlerische Initialereignis. Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Er hat alles das, was er später über den Krieg gemacht hat, zunächst mal das erste große Kriegsbild, das ja zerstört ist, 1921, dann den 50-blättrigen Radierzyklus zum Krieg 1924 und dann natürlich sein großes Kriegstriptychon, das jetzt in der Galerie Neue Meister in Dresden hängt. Das ist ein Weltkunstwerk. Seine finale Auseinandersetzung mit dem Krieg. All das führt natürlich auf dieses grunderschütternde Erlebnis zurück. Aber im Krieg selbst hat er unmittelbar gezeichnet. Und das geht los mit einem ganz einfachen Realismus. Er hat einfach gezeichnet, was er vor sich sah. Dann ist er fasziniert gewesen von der bizarren Kriegslandschaft. Man muss ja wissen, dass der Erste Weltkrieg wirklich Landschaft um und um gepflügt hat, neue Landschaften geformt hat. Die Soldaten haben sich eingegraben in Grabensystemen. Und dann gab es ja diese wahnwitzigen Austausch von Kriegsmaterial, Trommelfeuer, Mörser. Und diese physische Gewalt, die hat man der Landschaft eingeprägt gesehen. Und er ist an diesem Beispiel immer expressiver geworden und hat es dann sogar 1918, also ganz am Schluss des Krieges, den Sprung in die Abstraktion geschafft. Das heißt, es war ihm klar geworden, dass er das, was er erlebt hat und gesehen hat, nicht mehr mit realistischen Mitteln aufs Papier bringen konnte, sondern er ist den Sprung in die Abstraktion gegangen und er bezeichnet das auch in seinem Kriegstagebuch, das ist ein total interessantes Dokument, als das Abkühlen im Bad der Abstraktion. Also er war total selbstbewusst, sich selbst auf der Spur und hat das sehr feinsinnig niedergelegt. Und so modern ist Dix dann später nie wieder gewesen. Er kehrt zurück nach Dresden, diesmal an die Kunstakademie. Also er geht jetzt wirklich eine akademische Kunstausbildung ein, obwohl er das gar nicht mehr braucht. Und er kommt dann in diesen Jahren 1919, 20 zurück zum Realismus und erfindet sozusagen diese Form von Verismus, die ihn an die vorderste Front, kann man sagen, der deutschen Kunst in seiner Generation katapultiert. Das ist wirklich eine atemberaubende künstlerische Karriere, die durch den Krieg als Katalysator ausgelöst worden ist.
Andere sind nicht wiedergekommen, zum Beispiel Franz Marc. Er hat überlebt und hat dann studiert, Sie haben es gerade erwähnt, in Dresden und war dann, ja, man kann sagen, ganz vorn mit dabei, wenn es um moderne Malerei ging. Er war Mitglied der Dresdner Sezession und ist dann ja bald auch ein Künstler geworden, der ausgestellt hat.
Ja, absolut. Er wollte, also er hatte Hochdruck, er war ja relativ alt, gemessen an anderen Generationsgefährten, die nicht im Krieg waren, zum Beispiel Felix Müller, die dann bereits schon erste Ausstellungserfolge, Verkaufserfolge auch hatten und er wusste, er musste nachholen und das hat ihn unglaublich ehrgeizig gemacht und er ist dann also sofort in den Kunstbetrieb eingestiegen, ist zum Kopf dieser Dresdner Sezession von jungen Künstlern geworden und ist eben auch durch seine, er hatte eine kurze Phase dadaistisch gearbeitet, Collagen gemacht, ganz irre Sachen und damit ist er sehr bewusst Skandalerfolg zum Bürgerschreck Nummer 1 in Dresden geworden. Wurde also von der Kunstkritik auch als ein Supertalent erkannt, gefördert von dem damaligen Direktor der Städtischen Galerie in Dresden, des Stadtmuseums, der erste Ankäufe gemacht hat, der über ihn geschrieben hat. Verlage wurden aufmerksam und dann kriegte Dix wirklich Einladungen von Künstlerfreunden ins Rheinland zu kommen und ist 1922 nach Düsseldorf gegangen. Das war natürlich ein ganz anderes Niveau, eine wirkliche Großbürger- und großindustriellen Stadt. Und dort hat er seine erste großartige Galeristin, die sogenannte Mutter Ei, Johanna Ei, gefunden, genannt das Ei, die eine kleine Galerie hatte, eigentlich ursprünglich ein Brotladen und gegenüber der Kunstakademie, wo Dix auch sich nochmal eingeschrieben hat, um ein Atelier zu bekommen. Und in dieser Galerie hat Dix dann erste Ausstellungen gehabt und ist dann gewechselt zu einem der großen Galeristen der 20er Jahre, Karl Nierendorf, der ihn erkannt hat und der ihn schließlich in die Metropole Berlin 1925 geholt hat. Und da sehen Sie schon, ich komme richtig ins Erzählen. Das ist eine absolute, wirklich fadengerade Künstlerkarriere durch Leistung, durch aufsehenerregende Bilder. Und parallel hat Dix in der älteren Künstlergeneration bei Max Liebermann und Lovis Corinth, die also durchgesetzte, international bekannte deutsche Künstler waren in den 20er Jahren, hat er durch seinen Realismus, vor allen Dingen Dix durch ein erstes Elternbildnis, dass er von seinen Proletariereltern wirklich ein großartiges, ein Zeugnis auch eines großen humanistischen Blicks auf seine eigenen Eltern. Lovis Corinth war so begeistert von diesem Gemälde, dass er ihn eingeladen hat, Mitglied der Berliner Sezession zu werden. Und das war ein alteingesessener großer Künstlerverein. Und da merken Sie also, wie Dix sich durchgebissen hat und seine soziale Herkunft, seine Wurzeln auch verlassen hat und im Laufe der 20er Jahre zu einem erstmal national richtig umkämpften Künstler geworden ist. Er hat schon früh gesagt, entweder ich werde berühmt oder berüchtigt. Und er ist beides geworden. Und der dann in der zweiten Hälfte der 20er Jahre ist auch in internationale Ausstellungen, auf die Biennale nach Venedig zum Beispiel oder nach New York geschafft hat.
Was ich gelernt habe bei der Vorbereitung Mutter Ei, über die könnte man ja eine eigene Podcast-Folge machen. Das muss eine ganz außergewöhnliche Frau gewesen sein. Und Otto Dix hat im Rheinland auch seine spätere Ehefrau kennengelernt.
Ja. Es kam, wie es kam. Also er hat auch manchmal Glück gehabt, muss man sagen, dem Tüchtigen lacht das Glück. Er war also wenige Tage im Rheinland und schon trat ein Kunstsammler auf, Hans Koch, ein Urologe von Beruf, der aber eben auch selber gesammelt hat und schlussendlich haben die dann auch alle gehandelt, ne, mit Kunst. Also das ging lustig hin und her. Und die Ehefrau von Hans Koch war Martha, genannt Mutzli. Und Mutzli war also eine lebenslustige Großbürgerstochter, die Tochter des rheinischen Versicherungsdirektors, die sich so ein bisschen in dieser Urologenehe gelangweilt hat und die großen Gefallen an dem sehr gut aussehenden Otto Dix gefunden hat. Beide tanzten quasi professionell, muss man sagen. Und das war auch dann das Kennenlernmotiv. Ja, und dann war Dix natürlich eine hochinteressante Erscheinung, auch so ein bisschen mit seinem proletarischen Auftreten. Und der platzte natürlich dann auch in Diskussionen dazwischen. Und so kann man sich richtig gut vorstellen. Sah, wie gesagt, verdammt gut aus, machte die Amerika-Mode mit, die damals auch George Gross zum Beispiel zum Namenswechsel animiert hat, nannte sich Jimmy und man tanzte eben auch Jimmy. Und rückte sich näher. Martha hatte schon zwei Kinder, aber in diesen großbürgerlichen Kreisen einigte man sich dann wirklich auf hohem Niveau. Es wurde eben ausgemacht, dass Martha zu Dix wechselt und die beiden Kinder bei Hans Koch und der Schwester von Martha verblieben. Man hatte eine herzliche Freundschaft und irgendwann ging Dix mit Martha zurück auch nach Dresden. Man wurde schwanger und heiratete dann auch relativ rasch. Und dann war schon das erste Kind der beiden, die geliebte Nelly, ein wunderbares Baby. Sieht sehr lustig aus und Dix gewann also ganz große Freude auch dieses wachsende Leben, nicht nur wirklich als begeisterter Vater sehr herzlich zu begleiten, sondern eben auch als Künstler. Und es gibt wunderbare Kinderporträts von ihm, auch tolle Porträts seiner Frau Martha, die er sehr geliebt hat. Und es kam ja dann in Dresden, er ging ja von Berlin zurück nach Dresden als einer der jüngsten Kunstprofessoren in Deutschland, wurde also an seine alte Akademie berufen als Nachfolger von Kokoschka. Und dann kamen dort in der glücklichsten Phase von Dix vielleicht im Leben auch die Söhne Ursus und Jan noch zur Welt. Und Dix, der Blick von Dix verklärte sich auch mit den eigenen Kindern. Er nahm romantische Züge an, auch später altmeisterliche Züge. Und dann merkt man eben, Dix ist nicht stehen geblieben bei seinen Skandalerfolgen der frühen 20er Jahre, sondern er hat seinen Realismus weiterentwickelt, weicher gemacht, komplexer gemacht auch und ist dann nach und nach aber durchaus auch konservativer geworden, hat eine große Käuferschicht gefunden, die sich von ihm hat porträtieren lassen, hat immer wieder aber auch Porträts gemacht, die nicht das Wohlwollen der Konterfeiten gefunden haben, die man dann entweder, man hatte genug Geld, hat es zähneknirschend gekauft und dann auf den Dachboden gestellt, wie teilweise berichtet wurde. Oder aber man hat natürlich Porträts auch abgelehnt, weil er immer wieder auch zu großartigen, tiefenpsychologischen Darstellungen gekommen ist.
Da will ich gerade mal einhaken, liebe Frau Lorenz. Sie haben ja ein Bild geschickt, und zwar, was in dieser Zeit entstanden ist, Stillleben mit dem Schleier. Witwenschleier heißt das. Es, neben vielen anderen ist es wohl ein Hauptwerk dieser Zeit von Otto Dix, der damals schon Familienvater und Professor und verliebter Gatte war.
Ja. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass die Gera-Sammlung tatsächlich in den Jugend- und Frühbereich großartige, also das ist wirklich einzigartig, großartige Schwerpunkte setzen kann. Wir haben diese wunderbaren Selbstporträts und es kommen auch noch welche dazu. Und wir haben nochmal einen Schwerpunkt bei den Allegorien der 30er und 60er Jahre. Da kann die Gera-Ausstellung wirklich mit absoluten Hauptwerken aufwarten. Was in Gera auch durch die 40-jährige DDR-Zeit und dem Fehlen auf dem internationalen Kunstmarkt nicht gut abdecken kann, sind die 1920er Jahre. Also das, was Dix in der Weimarer Republik in der geschilderten Karriere produziert hat. Und wir sind also umso dankbarer dafür, dass wir mit dem Stillleben mit Witwenschleier von 1926 eine sehr schöne Dauerleihgabe der Otto-Dix-Stiftung zeigen können und damit eben auch die Weimarer Republik in dieser Ausstellung an einem Originalwerk zeigen, gleichzeitig aber das Fehlen dieses Schwerpunktes in der Originalsammlung zum Anlass genommen haben, einen immersiven Medienraum über die 20er Jahre in Gera zu installieren. Und das ist wirklich ein großartiger Eindruck, den die Ausstellung liefern kann. Etwas, was zum ersten Mal zum Werk von Dix überhaupt gewagt wurde, dass man sagt, man holt sich mit den neuesten Mitteln, auch der digitalen Vermittlung, wirklich Hauptwerke, die man nicht im Original zeigen kann, rein, kommentiert sie und man taucht da ein in die Welt von Otto Dix, in seine Bilderwelt, aber auch mit Fotografien. Er selber rückt persönlich sehr nahe in diesem immersiven Medienraum und man kriegt einen fantastischen Überblick über das, was er in den 20er Jahren erlebt hat, über die genannten Stationen hinweg, Dresden, Düsseldorf, Berlin, zurück nach Dresden, bis dann zum großen Zivilisationsbruch 1933, der ihn ja extrem betroffen hat, weil er entlassen wurde als Akademieprofessor.
Liebe Frau Lorenz, bevor wir dazu kommen, würde ich gerne noch kurz auf dieses Stillleben mit dem Witwenschleier eingehen. Und zwar ist es ja tatsächlich eigentlich ein klassisches Stillleben, wenn da nicht irgendwie dieser Witwenschleier wäre, der einem so ein bisschen das Blut in den Adern gefrieren lässt.
Ja, naja, es lassen noch mehr Utensilien in diesem Stillleben das Blut in den Adern gefrieren. Es ist ein typisches, fast schon altmeisterliches Memento Mori, Gedenke des Todes. Also das existenzielle Thema der Vergänglichkeit hat ja Künstler in allen Epochen sehr beschäftigt. Und das wurde oft anhand von Stillleben abgehandelt. Und Dix macht hier mit der neu gewonnenen Maltechnik der alten Meister, die er sich 1924, 25 angeeignet hat, also richtig mit maltechnischen Experimenten, macht er hier tatsächlich, schafft er ein Beispiel für ein typisches Stillleben, wo sehr viele Vergänglichkeitssymbole versammelt sind. Wir haben tatsächlich ja nicht nur den Witwenschleier, der sehr klar auf den Tod hinweist, sondern dieser Witwenschleier, den hängt er auf an einen Malstock. Der Malstock war ein wichtiges Utensil für alle altmeisterlichen Maler. Den brauchte auch Dix nämlich zum Abstützen, wenn er diese Lasurtechnik auf die Leinwand gebracht hat. Dann muss ja hochpräzise gearbeitet werden. Und zum Abstützen braucht der Maler dort diesen sogenannten Malstock. Und um diesen Malstock herum hat er noch ein Atelierskelett drapiert. Man sieht da die Rippen. Und so hat man da also den Witwenschleier, den quasi das Skelett trägt. Und dann gibt es noch zwei schwarze Lilien, die auf die Passion Christi hinweisen. Also ein weiteres Motiv. Und man muss wissen, dass die modernen Künstler, Kokoschka hat da die Vorreiterrolle übernommen, die haben sich gerne mit dieser Passion Christi geschmückt. Also sie haben sich selber als Außenseiter der Gesellschaft solche Passionsmerkmale gegeben. So, und Dix ruft hier mit diesen schwarzen Lilien die Passion Christi auf. Die stehen in einem Glaskrug, der auf einem Leichentuch drapiert ist oder hingestellt wurde. So, und jetzt ist man schon eigentlich ganz nah am Dix dran, nämlich dieses Stillleben hat ein verstecktes Selbstporträt von Dix. Er hängt nämlich als eine Gipsmaske tatsächlich an der Atelierwand. Und diese Gipsmaske von Dix ist ja eine Lebendmaske. Hat er auch angemalt. Die gab es wirklich, hat er. Also seine Augenbrauen hat er zum Beispiel nachgemalt. Er hat sie bläulich eingefärbt. Und diese Gipsmaske hat sein Bruder von ihm abgenommen, der Stuckateur war in Gera. Also auch einen Handwerksberuf gelernt hat. Und insofern taucht Dix in diesem Stillleben mit der stellvertretenden Maske selbst auf. Und das ist alles höchst beziehungsreich und eben ein super gutes und auch qualitativ sehr gutes Beispiel für seine Lasurmalerei auf dem Höhepunkt 1926.
Man könnte noch eine halbe Stunde über dieses Werk reden, das ist ganz wunderbar. Und Sie haben es erwähnt, die Zeiten wurden härter. 1933 kamen die Nationalsozialisten an die Macht und die konnten mit Dix gar nichts anfangen.
Ja, Sie hatten ja selber schon gesagt, seine Kriegsbilder sind natürlich im öffentlichen Diskurs der Weimarer Republik hochkontrovers diskutiert worden und man hat sie natürlich als Antikriegsbilder gelesen, als ein Statement, ein politisches Statement des Künstlers. Dix war immer klug genug, auf die Freiheit der Kunst zu pochen und hat eine gewisse letzte Indifferenz auch immer erkennen lassen, angesprochen eben auf das politische Potenzial seiner Kriegsbilder, hat er mal gesagt, was wollt ihr denn? Entrüstung kann man nicht malen, ich male doch nur Stillleben. Und dabei hat er die grausigsten Kriegsszenen wirklich mit toten, verstümmelten, schlafenden Soldaten gemalt. Wir zeigen ja in Gera auch mittels eines originalgroßen Leuchtkastens das Kriegstriptychon, das sich aus Dresden selbstverständlich nicht mehr wegbewegt. Es ist dort ein Hauptwerk. Aber wir rufen dieses Kriegsbildnis auf, um eben das Erlebnis in dieser Ausstellung auch zu ermöglichen. So, und natürlich stand Dix auf der roten Liste der Nationalsozialisten. Er war einer der ersten, den man entlassen hat, diffamiert hat als sogenannten entarteten Künstler und der dann in der Aktion Entartete Kunst, der Enteignungsaktion der Nazis in öffentlichen Sammlungen und der großen Ausstellung, die durch ganz Deutschland tourte, in diffamierender Absicht, hat er natürlich mit seinen Kriegsbildern einen Hauptplatz gehabt. 260 Werke von ihm sind beschlagnahmt worden aus öffentlichen Sammlungen, sind teilweise vernichtet worden. Und er konnte sich seines Lebens nicht mehr sicher sein und hat beschlossen, mit seiner jungen Familie an das äußerste südwestliche Ende von Deutschland überzusiedeln, an den Bodensee. Und das haben die schon im Sommer 33 gemacht. Und das war der Grund dafür, dass Dix seine angestammte Heimat, nämlich Thüringen und Sachsen, er hat Dresden sehr geliebt, das immer als seine zweite Heimat bezeichnet, verlassen hat und letztendlich nur noch monateweise zurückgekehrt ist. Er hat sich im Südwesten angesiedelt und so kommt es dann nach 1945 zu dieser deutsch-deutschen Künstlerexistenz. Aber zurück nochmal zur Nazizeit. Dix geht sozusagen in die sogenannte innere Emigration. Er hinterlässt in Dresden eine große politische Allegorie auf der Staffelei in seinem Atelier, das er nicht aufgibt. Das ist die Allegorie der 7 Todsünden. Und er malt ganz klar erkennbar Hitler als die Todsünde Neid. Und das ist sehr böse. Und das steht in Dresden im Atelier. Und in Hemmenhofen dann entstehen dann die großen Landschaftsbilder. Er muss ja, er verliert die Großstadt als Stimulanz. Das ist für ihn eine persönliche Katastrophe. Er erobert sich die Landschaft als neues Bildmotiv, kehrt aber immer wieder nach Dresden zurück, gibt das Atelier also bis kurz vor dem Tod nicht auf und malt in Dresden weiter große Szenen. Und wir können durch eine private Sammlung in Gera eines der Hauptwerke dieses Allegorienwerks zeigen, nämlich Lot und seine Töchter von 1939, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, war ja damals schon klar, dass Deutschland hochrüstet und dass es Polen überfallen wird. Malt Dix, ja, man muss sagen, eine ganz harte Missbrauchsszene aus dem Alten Testament. Lot, der aus dem brennenden Sodom flieht, vergewaltigt seine Töchter auf dieser Flucht. In der Bibel selbst wird das aber umgedreht und die Töchter sind die Verführerinnen des Vaters. Und diese Szene malt Dix in Bonbonfarben, in altmeisterlicher Technik. Also es ist ein völlig verrücktes Bild. Aber im Hintergrund ist das brennende Dresden zu sehen. Und das ist eine ganz starke Prophezeiung, weil Dresden ja natürlich erst 1945 am 13. Februar zum Brennen gebracht worden ist und ja komplett in der Innenstadt zerstört ist. Aber Dix malt es bereits 39. Und das ist wirklich irre, dass ein Künstler im Grunde genommen schon im Vorgriff auf kommendes großes Unheil. Und er hat den Ersten Weltkrieg ja erlebt. Er weiß, was das ist. Seine brennende, vernichtete Heimatstadt da in den Hintergrund malt. Und er kommt ja dann 47 ein erstes Mal nach Dresden zurück, wird eingeladen, auch von der sowjetischen Militäradministration. Er ist natürlich ein weltberühmter Künstler. Man würde ihn auch gerne zurückholen. Dazu ist es am Ende nicht gekommen. Das war ihm zu unsicher. Aber er ist absolut erschüttert über das zerstörte und ja, man muss ja sagen, zerflossene Dresden. Es ist ja, der Sandstein ist ja zerflossen in dieser Gluthitze. Und er fühlte sich an Pompeji erinnert und malt ja dann, und das zeigen wir in Gera auch, erschütternde Nachkriegsszenen in einem wiedergewonnenen expressiven Realismus.
Aber auf diesem Bild Lot und seine Töchter, ich habe es erst auf dem zweiten Blick erkannt, ist ja tatsächlich die Silhouette Brühlsche Terrasse, Kunstakademie, Hofkirche zu sehen.
Unabweislich, man sieht die Elbe davor.
Ja.
Also das hat er gemeint, das hat er gemalt und das ist im Grunde genommen eine klare, eine künstlerische Prophezeiung. Deswegen spricht man ja oft von Künstlern auch, wenn sie so nah wie Dix an ihrer eigenen Zeit waren, das miterlitten haben, auch von seismografischen Regungen, ja.
Sie haben schon erwähnt, er ist in der Nachkriegszeit am Bodensee geblieben und hat dann 1969 ein letztes Selbstporträt gemacht. Stimmt das?
Ja, das können wir Gott sei Dank auch in Gera zeigen. Dadurch ist es wirklich möglich, in dieser Ausstellung mit fast 100 Originalwerken den ganz großen Bogen von den ersten Gemälde, also wir zeigen das erste Gemälde von Dix, da war er wirklich noch Volksschüler, der Blick auf seinen Geburtswinkel in unterm Haus bis zu diesem letzten Selbstporträt kurz vor seinem Tod, nach einem ersten Schlaganfall auch gemalt. Man sieht einen etwas ungelenken Altersexpressionismus Dix als alter Mann gezeichnet vom Leben. Wirklich eine kantige Künstlerexistenz grinst uns da hier entgegen. Übrigens auch ein erstes Mal in einem Selbstporträt, dass er lächelt. Ansonsten hatte er immer diesen ganz scharfen Blick auf die Gegenwart. Und in seinen Händen trägt er seine Enkelin Marcella. Frisch geboren, es ist wie ein unbeschriebenes Blatt, eine weise, lichtvolle Erscheinung. Und man hat da die Parallelität, sein altes Gesicht und daneben gleich dieses Kleinkind Marcella, überwölbt von einem Lebensbaum, relativ abstrakt und vor einem gelben Hintergrund. Also es ist ein sehr hoffnungsvolles Bild, obwohl es wirklich knapp vorm Tod gemalt ist und Dix ein erstes Mal versöhnt mit diesem Lebenswiderspruch von Werden und Vergehen. Das war sein Generalthema, sein ganzes Leben lang. Man kann alle seine unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksweisen, aber auch seine unglaubliche Form- und Motivvielfalt kann man mit diesem Grundthema Eros und Tod, Werden und Vergehen, der Grundwiderspruch der menschlichen Existenz, kann man beschreiben. Und das zeigt er hier an seinem eigenen Porträt und gleichzeitig eben die Hoffnung, das Weitergeben an die nächste und übernächste Generation.
Das mit dem Lächeln ist wirklich toll, es wirkt auch so altersmilde, aber ein Bild haben Sie noch geschickt, das will ich gerne unbedingt noch vorstellen, und zwar ist es der Former. Und ich glaube, es stellt seinen Vater dar, wenn ich richtig gelesen habe.
Vollkommen richtig. Es ist tatsächlich in Gera wichtig, den Vater auch in einem Aktionsporträt vorzustellen. Es ist ein Porträt, das Dix 10 Jahre nach dem Tod des Vaters malt, in Hommage. Und es gibt von ihm da tatsächlich eine Aussage dazu. Er wollte seinen Vater seit 30 Jahren malen, ist nicht dazu gekommen. Er wollte ihn aber zeigen, wie er eben bis zum Nabel in der Erde steht und als Eisenformer seine Formen eben bearbeitet. Und er macht das in diesem späten Expressionismus. Das ist ein expressives, realistisches Bild, eine große Arbeiterfigur. Das ist ein großformatiges Bild, ist lebensgroß. Und wir zeigen den Formers, eine Dauerleihgabe der Otto-Dix-Stiftung in Gera, um eben auch noch mal ganz klar zu sagen, Dix kommt aus diesem thüringisch-sächsischen Grenzraum. Er kommt aus der aktiven Arbeiterklasse. Er hat all das mitbekommen. Das hat sein Leben, seine Weltsicht geprägt. Und er hat sich immer zu dieser Herkunft bekannt. Er hat also bis zum jeweiligen Tod seiner Eltern persönlich Kontakt gehalten, hat seine Eltern auch unterstützt später. Und es war ihm wichtig, den Vater wirklich als genuinen Arbeiter zu zeigen. Und das ist eigentlich was Tolles, weil die Ausstellung in Gera könnte auch als Identifikationspunkt für die Bevölkerung in Gera, für die Gäste Geras, eine ganz wichtige Rolle spielen. Zu sagen, wir sind stolz auf diese Ostthüringer Landschaft. Dick selbst hat mal gesagt, skeptisch, das ist mein Erbteil aus Thüringen. Also den Skeptizismus als eine Art von Lebenshaltung mitzunehmen aus Gera, einen sehr großen Realismus auch mitzubringen. bringen, dem Leben gegenüber, der eigenen Entwicklung gegenüber, den eigenen Leistungen gegenüber. Das alles könnten sehr positive Impulse sein. Und ich höre auch, die Ausstellung ist sehr gut besucht. Es könnte sein, dass das sich wirklich auch einlöst, dass man sagt, es ist ein kulturelles Highlight in Thüringen am östlichen Rand. Man kann mit dieser Ausstellung jetzt weiterarbeiten. Es gibt die nächste große Dicksammlung in Chemnitz und dann natürlich die großartigen Werke in den Dresdner Sammlungen. Das heißt, man könnte sich entlang der A4 auch zusammenschließen und einen tollen Otto Dix-Schwerpunkt in Deutschland bilden, der gegenüber der großen Dix-Sammlung in Stuttgart und im Künstlerhaus in Hemmenhofen eben ja die Balance wiederherstellt zwischen Ost und West und eine echte Brückenbildung eigentlich sein könnte.
Über 200 Werke, mehr als 80 Originale aus vielen Epochen des Malerlebens dieses großen Künstlers sind in der Orangerie in Gera zu sehen, kuratiert von Dr. Ulrike Lorenz. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Das waren 30 Minuten Kunst oder etwas mehr. Vielen Dank fürs Lauschen und bis zum nächsten Mal.